Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ihre Wohnung bestand aus einem Raum, zu dem zwei Stufen aus dem Hof hinabführten. Wenn sie aus den Fenstern blickten, sahen sie die Beine der Vorübergehenden. In dem Zimmer war Platz für ein großes Bett, einen Tisch, zwei Hocker, einen Küchenschrank, ein Regal, einen Kühlschrank, auf dem der Fernseher stand, eine Gefriertruhe und einen Herd. Die Eltern bewohnten über ihnen einen etwas größeren Raum. Im Winter genossen sie den Vorteil, dass es bei ihnen wärmer war als in der unteren Wohnung. Die einen mit Linoleum ausgelegten Zementfußboden hatte. In diesem Zimmer wollten Margareta und George nicht lang wohnen bleiben. Für den Anfang meinten sie, sei es groß genug, und sobald es möglich sein würde, wollten sie anbauen. Sie hatten ausgerechnet, dass sie 2 Jahre sparen müssten. Die Hirten bekamen für jedes Tier, das sie mit auf die Weide nahmen, pro Tag einen Leu. Das war nicht viel. Sie waren zu dritt und wechselten sich ab. Täglich gingen 2 von ihnen mit den Tieren auf die Weide. Wie gesagt, es war nicht viel Geld. Aber Margareta arbeitete im Kindergarten. Nachmittags konnte sie sich um den eigenen kleinen Garten kümmern. Sie baute Gemüse und Kartoffeln an. Und wenn sie sparsam lebten, würde es mit dem Anbau schon klappen. Um Geld zu sparen, hatten sie sich keine neuen Möbel gekauft, sondern die der Großeltern übernommen, die noch im Zimmer standen. Aber aus dem Sparen wurde nichts. Margaretas Eltern tranken. Da sie nicht regelmäßig arbeiteten und sich von einem Gelegenheitsjob zum nächsten hangelten, brauchten sie Geld. Margareta hatte ihnen von ihrem Lohn abgegeben, als Kostgeld sozusagen, da sie ja mit ihnen in einem Haushalt lebte. Entweder sie hat es damals nicht bemerkt oder die Eltern hatten noch nicht so viel getrunken. Jedenfalls bedrückte sie, dass die Eltern jetzt von George ebenfalls Geld verlangten. Nicht mehr Kostgeld, denn die jungen Leute wirtschafteten für sich, sondern Miete, Geld für Strom, für Reparaturen, die nie ausgeführt wurden. Kurzum, sie brauchten immer Geld. Es dauerte eine Weile, bis George begriff, wofür sein Geld gebraucht wurde. Als er sich weigerte, den Schnaps der Schwiegereltern zu bezahlen, kam es zum Streit zwischen ihm und Margareta. Sie nahm die Eltern in Schutz, als tränken sie gar nicht so viel. Sie brauchten das Geld tatsächlich zum Lebensunterhalt. Sollten sie denn hungern? Natürlich sollten sie nicht hungern. Aber George sah den Anbau dahinschwinden. Er resignierte und fühlte sich von Margareta hintergangen. Er fand sie immer noch schön. Er behauptete immer noch, sie zu lieben. Aber er fühlte sich am Ende seiner Kräfte. Hinzu kam, dass Margareta nach Michaels Geburt nicht wieder arbeiten ging, sondern er allein für 4 Erwachsene und das Kind verdienen musste. Nach einem heftigen Streit mit den Schwiegereltern, in dem er sie Säufer und Halsabschneider genannt und Margareta nicht seine Partei, sondern die der Eltern ergriffen hatte, packte er seine Sachen und zog zurück ins Haus seiner Eltern. Margareta blieb mit Michael allein. Ihr schien, als ließen sich die Eltern jetzt, da George nicht mehr im Hause war, regelrecht gehen. Nachts wurde sie oft wach, wenn es über ihr laut wurde. Manchmal hörte sie, wie Geschirr zerbrach oder wie mit den Stuhlbeinen aufgestampft wurde. Zufällig war im Kindergarten gerade die 2. Stelle frei geworden. So konnte sie wieder dort arbeiten und Michael zugleich bei sich haben. Ihre Kollegin Irina war Ungarin. Vor Jahren hatte der Bürgermeister verfügt, dass eine Kindergärtnerin Ungarin und eine Rumänin sein müsse, damit die ungarisch und die rumänisch sprechenden Kinder jeweils in ihrer Muttersprache gefördert werden könnten. Die beiden Frauen verstanden sich gut. Als Margareta wieder einmal über die Zustände in ihrem Haus geklagt hatte, bot ihr Irina an, zu ihr zu ziehen. Das Zimmer ihres verstorbenen Vaters stehe leer. Es war fast genauso groß wie Margaretas Zimmer und auch fast genauso eingerichtet. Aber Margareta wollte nicht. Sie wollte es nicht zum Bruch mit den Eltern kommen lassen. Es hatte für sie auch Vorteile, mit den Eltern in einem Haus zu leben. Wenn sie in die Stadt fahren wollte, konnte Michael bei ihnen bleiben. Sie hatte den Garten, um den sich die Eltern nicht kümmerten. Die Hühner gehörten zur Hälfte ihr und auch eins der beiden Schweine. Die Eltern versorgten die Tiere. Das war das Einzige, worauf sich Margareta verlassen konnte. Sie war nicht glücklich, aber sie hatte sich in diesem kärglichen Leben eingerichtet und irgendwann würde sie auch wieder einen Mann haben. Sie konnte sich nicht erklären, weshalb Georges Peitschenknallen sie an diesem Morgen besonders aufgeschreckt hatte. Hat er lauter geknallt als sonst? Das glaubte sie nicht, denn seit Jahren knallt er mit der gleichen Kraft. Und er konnte auch nicht näher an ihrem Fenster geknallt haben. Der Fußweg, der am Haus vorbeiführte, war zu schmal. Und zwischen Fußweg und Straße verlief ein Graben. George brauchte die gesamte Straßenbreite zum Schwung holen und zum Aufschlagen. Ihr war, als habe das Peitschenknallen sie nicht nur aus dem Schlaf gerissen, sondern sei ihr mitten durch den Kopf gefahren. Mit einem Mal war ihr klar, so kann es nicht weitergehen. Obwohl sie noch hätte im Bett bleiben können, stand sie auf, schob ihre Bettdecke zu Michael hinüber und rief Irina an. Margareta wusste, dass Irina ihre beiden Kühe auf die Weide schickte. Ehe sie die Tiere um 6 aus dem Tor ließ, hatte sie sie bereits gemolken und getränkt. Sie konnte also angerufen werden. Gelegentlich berichtete sie auch, dass Eltern sie wegen ihrer Kinder kurz nach 6 Uhr angerufen hätten. Ohne lange Einleitung, als fürchte sie, die Courage zu verlieren, fragte sie, ob das Zimmer des Vaters noch leer stünde und ob sie vorläufig einziehen dürfe. Irinas Stimme war die Überraschung anzumerken und auch ein wenig die Eile, denn sie musste ihre beiden Kinder für die Schule fertig machen und noch vor Margareta im Kindergarten sein. Trotzdem zwang sie sich zur Ruhe und antwortete mit ihrer gewohnten Stimme, ja, das Zimmer sei weiterhin unbenutzt, es sei auch noch nicht ausgeräumt. Margareta könnte also mit Michael jederzeit kommen und bleiben, solange sie wolle. Dann komme ich heute. Viel hatte sie nicht einzupacken. Sie hatte 2 große Taschen, in die fast alles passte. Den Rest würde sie später holen. Beim Ausräumen des Schranks und des Regals spürte sie körperlich, wie ihr immer leichter wurde. Als es soweit war, weckte sie den Jungen und erklärte ihm mit Blick auf die beiden Taschen, sie würden zu Irina ziehen. Ob er sie verstanden hatte, wusste sie nicht. Sie aßen morgens nicht zu Hause. Im Kindergarten gab es für jedes Kind einen Becher Milch und ein Hörnchen. Margareta war bis zum Mittag mit 2 Tassen Kaffee zufrieden. Die trank sie gemeinsam mit Irina, während die Kinder frühstückten. Beim Gedanken ans Essen überkam Margareta einen Schreck. Wenn sie mittags nach Hause kamen, hatte die Mutter oft etwas gekocht. Wie würde es in Irinas Haus sein? Sie kannte sich dort nicht aus. Aber es gab ja einen Ofen und eine elektrische Kochplatte. Sie steckte eine Packung Suppenwürfel in die Tasche für alle Fälle. Wie jeden Morgen ging sie mit Michael zu den Eltern hinauf, um sich zu verabschieden. Obwohl es umständlich war, trug sie eine ihrer gepackten Taschen die dunkle Treppe nach oben. Mit fester Stimme sagte sie, wir ziehen aus. Die Eltern sahen sie mit ausdruckslosen Gesichtern an, erblickten die Tasche in der Türöffnung und sagten, was sie sonst nie sagten, Gott helfe dir, Domna Tschute. Wie sie so da saßen und verständnislos schienen, überkam Margareta Mitleid mit ihnen. Sie wollte gern etwas Versöhnliches sagen, wusste aber nicht was. Ihr fiel nur ein, wir kommen euch morgen Nachmittag besuchen. Als sie die Treppe hinabstieg, dachte sie, besuchen, wir gehen die Eltern besuchen, wir wohnen nicht mehr bei ihnen. Zum Glück war der Weg zum Kindergarten nicht weit. Dort stand ein Handwagen im Hof, den hatte Irina mitgebracht. Sie hatte also an Margaretas Taschen gedacht. Dann würde sie auch ans Mittagessen gedacht haben. Der Vormittag verlief wie stets. Gelegentlich vergaß Margareta sogar, was sie hinter sich hatte und was sie vor sich hatte. Als die Kinder um 12 abgeholt worden waren, stellten die Frauen die Taschen auf den Handwagen, setzten Mihai dazwischen und zogen ihn gemeinsam zu Irinas Haus. Fast entschuldigend sagte Irina, sie habe es nicht mehr geschafft, das Zimmer sauber zu machen, aber ansonsten sei alles da, was Margareta brauche. Außerdem könne sie jederzeit zu ihr herüberkommen und holen, was fehlte. Nach dem Mittagessen, das Irina selbstverständlich vorbereitet hatte, für sich selbst, für ihre Kinder und eben auch für Margareta und ihren Jungen, schlief Mihai. Margareta packte die Taschen aus. Ihr kam es vor, als habe sie die Zeit seit der Trennung von George vor sich hingedämmert, resigniert über das Scheitern der Ehe, ängstlich nach den Eltern gelauscht. Ein Leben ohne die tägliche Hilfe der Eltern würde freilich anstrengender sein. Sie war nun wirklich auf sich allein gestellt zum ersten Mal in ihrem Leben. Sie war verantwortlich für Mihai und würde auch die Eltern unterstützen müssen. Aber sie fühlte sich frei. Sie konnte überlegen, ob sie die Ausbildung als Kindergärtnerin beginnen wolle, wozu ihr Irina mehrmals geraten hatte. Sie konnte wegziehen, aber das wollte sie nicht. Wenn sie auch George nicht wiedergewinnen würde, er hatte inzwischen eine Freundin, so fühlte sie sich doch in diesem Dorf zu Hause. In der Nacht wurde Margareta wach, weil Mihai sie angestoßen hatte. Mama, sagte er, über uns ist es ganz still.
Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Jetzt gehen wir ganz schnell zu dem neuen Buch von Eginald Schlattner über. Wie Sie vielleicht festgestellt haben, war es unter einem anderen Titel angekündigt, als es jetzt publiziert ist. Das war kein Versehen. Das Buch hat aber einen sehr langwierigen Entstehungsprozess gehabt und hat auch seinen Titel exakt 4-mal geändert. Und Bruchstriche war der vorletzte Titel. Der endgültige ist jetzt Wasserzeichen. Entstanden ist das Manuskript in der Zeitspanne 2006, 2017 und ist in der Auffassung des Autors eine Art Gedächtnisprotokoll, das sich ganz schwer zu einer literarischen Gattung zuordnen lässt. Es ist weder eine Biografie, noch ist es eindeutig ein Roman. Es sind Mischformen, die Erzählebenen sind zwei, nämlich eine, die eine Art Rahmen konstituiert, die in einem orthodoxen Nonnenkloster spielt, wohin sich der Autor immer wieder zum Meditieren zurückzieht und dann eben auch zum Schreiben und zum Verfassen dieses Buches. Das ist die sogenannte Erzählzeit der Gegenwart und dann gibt es eine zweite Ebene, die in den 50er Jahren angesiedelt ist, in Kronstadt, damals Stalinstadt, in einer Zeit, wo der Autor die letzten beiden Gymnasialklassen in Kronstadt besuchte und wo die Wandlung vom unbekümmerten Jugendlichen zum sehr besorgten und auch zukunftsungewissen jungen Mann sich vollzieht. Was in diese Jahre fällt, das ist typisch für die damalige Zeit in ganz Rumänien, nicht nur für Siebenbürgen, obwohl für die Siebenbürger Sachsen dann nochmal gewisse historische Spezifika zu Buche schlagen. Geht unter anderem um den Systemumbruch vom Königreich zu der kommunistischen Diktatur. Es geht um Deportationen, es geht um die Enteignungen und Umsiedlungen. Es geht auch um die aufkommenden Verfolgungen durch den Geheimdienst Securitate, der auch in dem Leben der ganz normalen Bürger präsent zu sein beginnt mit Kontrollen und Schikanen. Im Grunde genommen ist das, was auf dieser Ebene der erzählten Zeit stattfindet, das Protokoll einer Ortlosigkeit, einer tief sitzenden Verunsicherung, ja Verzweiflung nach dem Motto, wohin, wohin, was soll aus mir werden in einer Welt, in der alle Sicherheiten, die der Jugendliche vorher gekannt hat, weggebrochen waren. Es geht hier um eine Vergegenwärtigung der Menschen und der Mächte, die für Eginald Schlattner in seinem Leben eine entscheidende Rolle gespielt haben. Und er sagt über dieses Buch Wasserzeichen, es ist ein letztes Wort am Ende meiner Biografie, das letzte Wort, ob und wie es gehört wird. Und damit Sie auch eine Hörprobe bekommen, werde ich eine kurze Passage aus einem der Klosterkapitel lesen. Ich bin wieder im Kloster eingekehrt, um aufzuschreiben, was uferlos versinken wird, bald. Durch die karierten Holzfenster geht mein Blick zum Bergfriedhof, dessen Scheitel erst drei frische Gräber krönen. Flaumige Astern schmücken die Gräber, Papierkränze, die Kreuze. Es ist der 13. September. Allein die Nonne Anastasia weiß, dass es mein 79. Geburtstag ist. Mein Gott, Haare wachsen einem aus den Ohren, die Zehennägel vergilben, Leberflecken kleben auf den Handrücken, schwarze Mitesser bevölkern die Nase, die Haut ist wie Glaspapier, der Fuß krümmt sich im Krampf, das rechte ist kälter als das linke. Und schon beim Wetterbericht kommen einem die Tränen. Eine mitfühlende Nonne fragt, wie viele eigene Zähne ich habe. Noch eine Handvoll immerhin. Doch unfassbar, die Jugendlieben schließen auf ewig die Augen vor mir. Trauer wird zum zeitlosen Schatten. Kaum habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt, eine ausgediente Nähmaschine, und begonnen zu erkunden, was 60 Jahre über versunken war in einer vertrackten Welt von einst, höre ich außerkanonisches Gescharre an meiner Klosterzelle. Leises Klopfen. Ich fahre auf. Die Stimme der Oberin Epiphania erklingt. Blagoslovits, Svintia Vastra, ob ich ihr Eintreten absegne. Svintia Vastra? Eure Heiligkeit heißt das. Ich? Doch es ist die gängige Anrede eines orthodoxen Priesters. Da, Poftitz. Ja, bitte. Die mächtige Oberin füllt meine Zelle mit ihrer Leiblichkeit. In der Hand hält sie eine Torte wie ein Brunnenrad, umflackert von 79 Kerzen und umstanden von den schwarzen Statuen dreier Nonnen, die Torte. Schwester Anastasia, mein Schutzengel, fehlt. Sie ist heute zum Kerzenziehen bestellt worden, bekleckert bis zum Hals mit Tropfen, umwallt von heißem Dampf, rührt sie die brodelnde Masse des geschmolzenen Bienenwachses um und versenkt im Takt die aufgereihten Dochte in den höllischen Kessel. Sie hat mir zu früher Stunde Segenswünsche und zwei wachsgelbe, ineinander geflochtene Kerzen überbracht. Bedrängt von wallenden Gewändern, Weihrauch und dem Geknister der Kerzen, habe ich nur noch Platz, auf Zehenspitzen zu stehen. Die Klosterfrauen singen mir Empfehlungen für die Ewigkeit zu. Vor allem wünschen sie von Herzen, und ich glaube es ihnen, dass ich das jüngste Gericht dennoch bestehe, ich, der lutherische Heretiker. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und wir nachher vereint im heiligen Reigen vor dem Antlitz Gottes Lobeshymnen singen. Wenn nicht, was voraussehbar ist, Sie seufzen, dann würden Sie mir Ihre Hände hinstrecken, mich heraufziehen aus der lohenden Finsternis der Hölle in das ewige Licht. Eine Nonne flüstert mir zu, wie es ihr Herz beschwere, dass Gott mich als Ketzer, Kaeretik, nicht erlösen könne. Eine Träne rollt über ihr poliertes Gesicht. Trotzdem küsst sie mir die Hand und bittet, sie zu segnen, die Schwester Wesselia, die Fröhliche, was ich tue. Hatte ich mich je mit der Hölle beschäftigt? Hier stößt mich der junge Priestermönch Paraklet jeden Sonntag damit vor den Kopf. Seine Kleinkrämerei, Predigt kann man das nicht nennen, endet regelmäßig damit, dass er vor dem strammstehenden Kirchenvolk den lohenden Schlund der Hölle aufreißt. Vor Menschen, die es im täglichen Leben dauernd mit Höllenhunden und Pferdefüßen zu tun bekommen. Während ich mir nach dem Gottesdienst mit Öl ein Kreuz auf die Stirn und die Hände pinseln lasse, bitte ich ihn, die Hölle zum Teufel zu lassen und über den verstörten Gläubigen den Himmel der Hoffnung zu öffnen. Er umarmt mich, küsst mich, sein zarter Jünglingsbart streicht über mein altes Gesicht. Dann wendet er sich zur Altarwand. Unter dem schwarzen Kapuzenschleier streift mich sein wehender Pferdeschwanz. Er bekreuzigt sich gegen die bösen Geister, die ich heraufbeschworen habe, und macht so weiter. Einmal verkündet er etwas Neues, als er durch die Königstür der Altarwand hervortritt. Wir strecken die Köpfe. Zur Predigt sei ihm während der Stillgebete im Allerheiligsten etwas Besonderes eingefallen. Doch ehrlich gesagt habe er den überraschenden Gedanken bereits vergessen. Seine Liebe gilt den Bienen. Ich muss die 79 Kerzen hurtig ausblasen, andernfalls schmilzt das zuckrige Kunstwerk. Es gelingt mit 4-mal Pusten, immerhin unter dem A und O der keuschen Frauen. Ehe ich zu Atem komme, leert sich die Zelle. Die rauchende Torte bleibt. Ich würde es Ihnen wärmstens anempfehlen, weil es in der üblichen barocken Manier des Erzählers um springlebendige Gestalten geht und oft haaresträubende Begebnisse, die sich zu einem wundervoll dichten Zeitgemälde fügen, wie wir es vielleicht aus dieser Epoche der 50er Jahre anderweitig nicht vorfinden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Fragen wären oder Diskussionsbedarf, wir müssen jetzt hier abbrechen. Wir können gerne beim Stand des Pop-Verlags noch weiter diskutieren oder dass Sie da Ihre Fragen stellen können. Wir stehen Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.